Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite in dieser doch warmen Atmosphäre. Ich spüre das hier vorne auch mehr als deutlich und freue mich schon auf das heiße Nass nachher. Und wir als Gnadenkirche, wir haben quasi jedes Jahr immer wieder solche Veranstaltungen wie heute. Wir taufen keine Babys, wir taufen gläubige Menschen, die das möchten. Wir segnen aber die Kinder. Und da werde ich auch heute einiges dazu sagen. Und wenn man dann länger in der Kirche ist, so wie hier, auch Geschwistermitglieder, die jetzt über Jahre oder schon länger, Jahrzehnte vielleicht so Taufgottesdienste erleben, da überlegt man sich natürlich auch von der Bibel her, es gibt ja einige Geschichten in der Bibel, die über Taufe sprechen und es gibt halt so ein paar Favoriten. Es kann also jetzt sein, dass jemand da ist, der das, was gleich kommt, schon mehrfach gehört hat. Es kann aber auch sein, dass jemand hier ist, der das noch nie gehört hat. Und die Spannung halten wir einfach aus. Also das ist einfach wichtig, weil uns als Gnadenkirche ist es sehr wesentlich, was die Heilige Schrift, also was die Bibel zu diesem Thema Taufe sagt. Wir versuchen uns an diesen Aussagen zu orientieren und deswegen ist es mir wichtig, heute quasi mit einer Frage zu beginnen und für Menschen, die das nicht so kennen, für Gäste, wenn sie zum ersten Mal hier sind, Angehörige von Täuflingen und so weiter, Freunde, Bekannte, Familie, die fragen sich vielleicht das auch, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum Taufe? Also normalerweise läuft es doch anders ab in unserem Land, das mit der Taufe. Die haben vielleicht auch was Weißes an, aber sind definitiv nicht so alt wie die hier und man braucht auch nicht so viel Wasser und schon gar nicht so warmes Wasser. Warum ist das denn so? Und deswegen möchte ich diese Predigt, und hier unten steht schon, aus welchem Bibeltext die stammt, aus der Apostelgeschichte, so übertiteln: Taufe oder wie Fragen einen Menschen, auch uns, weiterbringen. Wir leben ja in einer Zeit, wo uns unglaublich viele Antworten gegeben werden. Manchmal geben uns Menschen und Firmen und Imperien und was weiß ich, was für Unternehmen, auch in der Werbung, die geben uns Antworten auf Fragen, die wir gar nicht gestellt haben. Du wusstest gar nicht, dass du dieses Auto brauchst oder jenes Waschmittel oder dieses Medikament. Das wusstest du nicht, das wussten sie nicht, wir wissen das gar nicht, aber irgendwie wird es so vermittelt, wir bekommen ständig Antworten, manchmal auf Fragen, die wir gar nicht stellen. Und in diesem Bibeltext, für Bibelleser nicht unbekannt, aus Apostelgeschichte 8, da finden wir eben auch so was Besonderes, wo einer eine Frage stellt. Und ich hoffe auch und ich glaube auch, dass heute etliche Menschen da sind, Gäste vielleicht, Angehörige, Freunde oder so, die auch Fragen haben, die das ein bisschen merkwürdig finden, so die Art oder warum wir das so machen und die eben Fragen mitbringen. Und das ist gut so. Und meine Verantwortung ist heute, das möchte ich wirklich mich der auch stellen, mitzuhelfen, dass Ihre, deine Fragen vielleicht beantwortet werden. Wir erleben das hier in der Gnadenkirche überhaupt, wenn man mit Jesus, mit Gott, mit dem dreieinigen Gott, von dem wir gerade gesungen haben, lebt, immer wieder, dass ein Gott, wenn er wirklich real lebt, wenn Gott wirklich real existiert, dass er alles weiß und alles kann. Mit anderen Worten, wir erfahren immer wieder, dass Gott uns Fragen beantwortet. Gott ist ein Gott, wenn es ihn gibt. Wenn nicht, ist eine andere Sache. Aber wenn Gott real existiert, dann muss er ein Wesen sein, das alles weiß und alles kann. Sonst ist es kein Gott. Und wenn es Gott also gibt, dann kann er, dann ist er in der Lage, Fragen zu beantworten. Und ich glaube, dass wir das heute erleben werden, dass viele von uns, vielleicht auch Gäste, tatsächlich erleben, wie Gott selber durch das, was wir hier sehen und hören und erleben, Fragen beantwortet. Gehen wir in diesen Bibeltext hinein. Ich habe ihn mal ganz groß hier mit aufgezeigt. Philippus aber bekam von einem Engel folgenden Auftrag: Mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Also die einsame, da ist nicht viel los. Wüstenstraße, Wüste ist auch nicht so viel los. Eigentlich nicht so gut der Platz, dahin zu gehen. Menschlich nicht gut. Nicht logisch. Gott ist nicht logisch. Er hat manchmal Wege, die verstehen wir nicht. Aber hinterher wird es dann klar. So auch hier. Philippus machte sich auf den Weg. Also er tut das, was der Engel ihm anweist. Und als er diese Straße entlang ging, ja zufälligerweise, Zufall ist ja, was uns von Gott zufällt. Es ist Zufall, was uns von Gott zufällt. Kam also dort in einem Wagen ein Äthiopier gefahren. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Also nicht irgendjemanden, ja, Finanzminister, weiß nicht, wer den neuen kennt in unserem Land. Ja, haben wir neue Mysterien und so weiter. Also, das war also hier der Finanzminister der Kandake, der Königin aus Äthiopien. Und der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise, auf dem Rückweg. Ziemlich lange Strecke von Äthiopien ja, nach Jerusalem. Der hatte also Interesse an diesem Gott des Judentums, des Alten Testamentes, des einen wahren Gottes, des Schöpfers, des Himmels und der Erde. Und war dort und wollte den anbeten und ist jetzt auf dem Rückweg. Und er sitzt oder er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Das ist ein Teil des Alten Testamentes, Jesaja. Relativ lange Buchrolle, könnte man sagen, damals. Und der Heilige Geist sprach oder sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Weiß nicht, ob das jetzt joggenderweise war oder wie das man sich vorstellen muss. Auf jeden Fall geh da hin und bleib da mal in der Nähe. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging oder herlief, kann man sich so richtig vorstellen, bildlich, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Das war damals üblich, das ist heute nicht mehr üblich, dass man laut liest. Aber damals war das üblich. In den Schulen, gerade in der Grundschule und so, ermutigen die Lehrer unsere Kinder, lies doch mal laut. Weil wenn man laut liest, lernt man lesen besser. Und wenn man laut liest, kann man sich Dinge auch besser merken. So, damals war das ganz üblich, dass man laut gelesen hat. Und er hörte also von diesem Wagen, diesen Menschen da, laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest, fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Das sind zwei Fragen, erwiderte der Mann und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Das war also der Text, den dieser Mann gelesen hat, laut. Und der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anderem? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle aus das Evangelium von Jesus. Da erklärte er ihm von dieser Schriftstelle aus, also von diesem Text aus dem Propheten Jesaja, war etwa 600 vor Christus, wurde dieser Text geschrieben. Er hatte diese Schriftrolle gekauft in Jerusalem, sehr teuer, aber Finanzminister, ja, da war was möglich und konnte sich das leisten, diesen Abschnitt und las das, verstand es nicht und dann fragte er ihn und so. Und da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte diesem Finanzminister von dieser Schriftstelle aus das Evangelium von Jesus. Also dieser Mensch, dieser reiche, es geht noch weiter, sehe ich gerade genau. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Ist gar nicht unwichtig, was da jetzt kommt. Sehe ich gerade, fällt mir gerade ein. Hier ist Wasser, also das war nicht so ein Taufbecken, aber es war auch keine Pfütze. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war es ein Fluss oder ein See, das kann man ziemlich sicher sagen. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier, spricht irgendetwas dagegen, dass ich mich taufen lasse, dass ich getauft werde jetzt, nachdem ich das gehört habe? Und er hielt den Wagen an, beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. So endet quasi dieser Bericht. Es geht dann noch weiter, dass er sich gefreut hat, dass er sich taufen hat lassen und Philippus war dann verschwunden und so. Aber das ist so das Ende, das Happy End. Anfänglich waren Fragen da und am Ende wurde getauft. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er hielt den Wagen an. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser, nicht in die Pfütze, ins Wasser. Und Philippus taufte ihn. Gut, also, was man hier eben feststellen kann, da ist ein wohlhabender Mensch auf der Suche. Und jetzt leben wir in Deutschland, einem der wohlhabendsten Länder auf diesem Planeten. Kaum jemand spricht Deutsch auf der Erde. Gell, wir haben 80 Millionen Einwohner etwa, weltweit bald 8 Milliarden. Das sind 2-0, also ne, das ist enorm. Ja, Deutschland ist nicht der Maßstab. Deutschland ist nicht der Nabel der Welt. Aber was es in Deutschland gibt, ist Geld und Wissen und Wohlstand. Und deswegen können wir uns nur, eigentlich müssen wir jeden Tag auf den Knien Gott danken, dass wir in einem so reichen Land leben dürfen. Dürfen. Das ist ein Geschenk, ja, dass wir hier sein dürfen. Und Reichtum hat immer zwei Seiten. Segen und Fluch. Nun, dieser Mann war auch reich. Und wir erleben das, dass in Europa die meisten Atheisten wohnen. Weltweit gibt es hier nur 2% Atheisten. Nur 2% Atheisten gibt es auf der ganzen Welt, die also sagen, es gibt keinen Gott, da ist nichts. Und die meisten dieser Atheisten wohnen in Europa. Und die meisten der europäischen Atheisten wohnen in der Bundesrepublik Deutschland. Und ich schäme mich dafür. Ich finde das schlimm. Aber ich kann es nachvollziehen. Ich kann es menschlich nachvollziehen, weil wir haben ja alles. Wir haben alles. Wir brauchen doch keinen Gott. So denken viele. So wird es teilweise auch in unseren Schulen gelehrt. Du brauchst keinen Gott. Was du brauchst ist Bildung, guter Job, viel Geld. Es reicht. Und wir als Kirchen sagen, nein, das reicht nicht. Und was mir begegnet, auch in den letzten Jahren, auch in unserem reichen Deutschland, ist, es gibt Menschen, die trotzdem auf der Suche sind, die merken, voller Kühlschrank, tolles Auto, toller Beruf, toller Urlaub, was auch immer. Das ist alles gut und recht. Aber das löst nicht alle Fragen. Das löst nicht alle Fragen. Das beantwortet mir zum Beispiel nicht die Frage, was ist eigentlich, wenn ich mal sterbe? Wofür lebe ich? Bloß, dass ich meinen Kindern irgendwas vermachen kann. Ist das alles? Manche glauben das. Dafür leben sie. Dass sie ihren Kindern ganz viel vererben können und dass die dann am besten noch mehr haben wie sie. Ja, unsere Eltern, unsere Großeltern, die in der Nachkriegszeit aufgewachsen sind, die kennen noch andere Zeiten. Das sind dann diese Sätze, wenn man nach einem Heiligabend eine Tafel Schokolade bekommen hat, war man froh. Ja, du, das darfst heute nicht nachmachen. Aber das muss man bringen. Du, wenn da nicht ein neuer Laptop unter dem Christbaum lebt, gibt es Ärger. Jetzt prüf doch mal. Das ist unfassbar. Und wir müssen auch nicht zurückdrehen, das Rad. Darum geht es gar nicht. Nicht, Herr Jesus, hilf, dass wir arm werden oder so. Gar nicht. Sondern, dass wir in diesem Wohlstand das Wesentliche nicht vergessen. Und dieser Mann, das war ein Finanzminister, der kannte sich auch mit Geld aus. Und er war selber wohlhabend. Und trotzdem war er auf der Suche. Gott wünscht sich Menschen, die materiell versorgt sind. Das ist alles kein Problem, wenn du das bist, wenn sie das sind. Aber die Frage, was gibt es denn noch, ist ganz wichtig. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Gott bevorzugt den Millionär nicht vor dem Hartz-IV-Empfänger. Bei Gott ist das nicht so. Gott können wir nicht beeindrucken mit unserem Kontostand oder wo wir überall in Urlaub waren. Das beeindruckt Gott nicht. Was für Gott interessant ist, sind Menschen, die sich auf die Suche machen nach ihm selber. Und so war dieser Mensch. Der hat sich auf die Suche gemacht. Der ging zu den Juden, der hörte von diesem Volk, zog nach Jerusalem. Jerusalem ist ja heute noch eine ganz wichtige Stadt, ständig in den Nachrichten. Die drei großen Weltreligionen, ja, da geht ja einiges immer wieder in Jerusalem, das wissen wir auch, Tempelberg und andere Dinge, ja, Judentum, Christentum, Islam und so. Auf jeden Fall, dieser wohlhabende Mensch war auf der Suche. Und ich glaube, dass auch heute Menschen diese Predigt jetzt gerade hören, die auch auf der Suche sind. Die auf der Suche sind. Vielleicht bist du auf der Suche. Und wenn man auf der Suche ist, ist es ganz hilfreich, Fragen zu stellen. Fragen zu stellen. Jemand hat mal geschrieben in einem Buch, nicht der Antworten bekommt, lernt, sondern der Fragen stellt. Der Fragen stellt. Wie heißt es so schön, es gibt keine dumme Frage. Den Rest lasse ich jetzt weg. Es gibt keine dumme Frage. Und gerade in diesem Zusammenhang gibt es überhaupt keine dumme Frage. Und dieser Mensch stellt diese Frage, er liest dieses Buch, in dieser Schriftrolle, diesen Abschnitt und weiß gar nicht, was das bedeutet. Und der Philippus merkt das. Philippus war einer, der ganz eng mit Gott gelebt hat. Ein Engel hat ihn beauftragt, dahin zu gehen. Stell dir mal vor. Gibt es heute noch Engel? Glaube ich schon. Die unsichtbare Welt ist übrigens viel größer wie die sichtbare Welt. Gute Engel, böse Engel und so. Auf jeden Fall, ein Engel Gottes sagt ihm, geh dahin und da wird was passieren. Da ging er hin und dann kommt es mit diesem Wagen und dann hört er den lesen und dann fragt er ihn, weißt du, was du liest? Dann sagt er, fragt er zurück. Er antwortet quasi mit einer Frage, ja, wie soll ich es denn, wenn mir es keiner erklärt? So ist es heute manchmal auch bei uns. Du hast eine Bibel zu Hause, schlägst die auf, weiß gar nicht, was das bedeutet. Wir haben eine Bibel bekommen, zur Kommunion, zur Firmung, Konfirmation. Haben sich mal gekauft, haben eine gefunden, von den Eltern geerbt bekommen. Wir haben Bibeln. In Deutschland gibt es millionenfach Bibeln. Die stehen so ganz wie neu, stehen die wie neu im Regal. Die kann man benutzen. Bibel ist kein Ausstellungsstück, Bibel ist kein, wie soll ich sagen, ist nicht etwas, was unsere Wohnung verschönert. Bibel möchte gelesen werden. Und so hat dieser Mann das gelesen, diesen Abschnitt, und hat es nicht verstanden. Und wir verstehen vielleicht manches auch nicht. Und dann kommt der Philippus und erklärt es ihm. Christen haben den Auftrag, das Evangelium Menschen zu erklären. Das ist der Auftrag der Kirchen. Und auch wenn wir jetzt als Gnadenkirche keinen Kirchturm haben, die Kirchtürme übrigens, die haben ja immer einen Finger. Also der Kirchturm ist der Finger, der nach oben zeigt. Ich weiß nicht, ob Sie das gewusst haben, ob du das gewusst hast. In jedem Dorf gibt es eine Kirche mit einem Kirchturm in der Regel. Der Kirchturm war nie dafür da, bloß dass man die Uhr von Weitem sieht. Oder wie früher, dass man die Glocken hört und wusste, jetzt ist irgendwie Gebetszeit oder so. Der Kirchturm ist wie von einer Hand der Finger, der nach oben zeigt zu Gott. Wenn wir also irgendwann wieder einen Kirchturm sehen, klar, soll uns erinnern, der Schöpfer, da gibt es ja einen Gott. Und so versucht dieser Philippus, diesem reichen Finanzminister, dieses Evangelium zu erklären. Und das Verrückte ist, und das ist nicht selbstverständlich, dieser reiche Mann, Finanzminister, bitte, das ist nicht irgendjemand, Regierung, hohe Tiere, machtvolle Menschen, die haben eine riesen Verantwortung. Wir beten auch immer wieder hier in der Gemeinde für unsere Politiker. Wir meckern nicht, wir beten für sie. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Und dieser Finanzminister lässt sich helfen. Ja, was ist das denn? Das ist eine Haltung der Demut. Gott belohnt demütige Menschen. Wenn ich meine, alles zu wissen, und wenn du denkst, du weißt alles, Vorsicht, pass auf. Die Botschaft der Bibel ist, hab eine lernbereite Einstellung, lass dir was sagen, lass dir helfen. Und dieser Mensch, das ist echt ein Wunder, so ein Dahergelaufener, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Dahergelaufener. Ich, der Finanzminister, das war eine besondere Kutsche, das war nicht irgendwo so ein Esel oder was, da war Wohlstand, ja, auch damals, ja, Finanzminister. Und da kommt da so einer angelaufen und dann lässt er sich von einem Dahergelaufenen helfen. Evangelium erklären. Er lässt sich etwas sagen. Lassen wir uns auch etwas sagen. Lassen wir uns etwas sagen. Lassen wir uns heute etwas sagen. Von dem da vorne in Schwarz-Weiß. Oder von dem Buch. Egal welche Farbe. Die Bibel. Lassen wir uns etwas sagen. Wenn es um Gott geht. Können wir diese Haltung auch haben, die dieser Mensch hatte. Hätte auch sagen können, was bist denn du für einer? Verschwinde. Aber er ist ja auf der Suche. Und suchende Menschen, wenn jemand wirklich suchend ist, die lassen sich was sagen. Und so hört und begreift dieser reiche Mensch, dieser Finanzminister aus Äthiopien, das Evangelium von Jesus. Nicht das Evangelium von Gott. Es gibt kein Evangelium von Gott. Was soll denn das sein? Es gibt ja Menschen, die zimmern sich einen eigenen Gott. Jeder glaubt an einen anderen Gott. Die Bibel macht das ziemlich konkret. Sie sagt nämlich, und das ist ja von Weihnachten bekannt, Gott wird ganz konkret Mensch in Jesus. Weihnachten. Und Gott stirbt quasi am Kreuz, weil Jesus am Kreuz hing. Das ist Ostern. Und Gott in Jesus, der auf die Welt kam und gelebt hat und am Kreuz gestorben ist, wird dann begraben, Karfreitag, ja, Kreuzigung und so, und dann Grab. Und dann 3 Tage später steht er auf und besiegt den Tod. Haben wir alles gesungen. Ich glaube an die Auferstehung. Ich weiß nicht, ob hier jemand das mitgesungen hat und es gar nicht glaubt. Du, dann singst nicht mehr. Und dann bete es auch nicht. Glaubensbekenntnis. Jeden Sonntag. 1000-fach. Wenn es jemand nicht glaubt, dann nicht sagen. Wäre ja gelogen, macht ja keinen Sinn. Stellen wir uns mal vor, wir sagen das, glauben es nicht und Gott hört es. Na, Gott hört eh alles, ist ja Gott. Na, dann lieber nicht sagen. Also es geht scheinbar nicht nur einfach um Gott. Ja, Gott, glaubst du an Gott? Ja, Gott, irgendwie Gott. Ich habe so meinen Gott. Nee, es geht um Jesus, das Evangelium von Jesus, vom Sohn Gottes. Und es heißt ja, ich habe es vorhin auch gelesen, anfangend von dieser Schriftstelle erklärt er ihm das Evangelium von Jesus. Was ist das Evangelium von Jesus? Man kann sich das an den christlichen Festen merken. Gott wird Mensch, kommt auf die Welt in Jesus. Gott geht ans Kreuz, Jesus stirbt für die Schuld und Sünde von mir und von dir, für alles, was wir falsch machen. Das Ostern, also Karfreitag, Ostern, Tod, Auferstehung. Himmelfahrt, kommt auch bald, oder? Himmelfahrt. An diesen Dingen kann man das festmachen. Und auch Pfingsten. Der Heilige Geist spielt auch eine Rolle. Also dieser Mensch, dieser reiche Mann, wie auch immer das war, hört dazu und versteht das, begreift das. Und jetzt hat er noch eine Idee. Und zwar fahren die dann also, ich weiß nicht, wie lange das ging. Ich glaube nicht, dass es nur 10 Minuten ging. Aber auch nicht 10 Stunden. War einfach eine gewisse Zeit, das wissen wir nicht. Können wir auch nichts reininterpretieren. Auf jeden Fall, sie fahren da also weiter und so. Und dann sagt dieser reiche Finanzminister, stopp, anhalten. Und dann der Kutscher oder wer auch immer, die ganze Tross, der ist ja nicht nur 1, 2 Leute gewesen, ja, denkt, was ist denn jetzt los? Ist doch gar nichts hier. Doch etwas war da, da war Wasser. Wasser. Und dann sagt er, hier ist Wasser, Philippus, jetzt ist die Frage, ich habe noch eine Frage hätte ich, eine habe ich noch. Was hindert mich eigentlich, dass ich jetzt getauft werde? Gibt es da ihren Grund? Ich habe es ja jetzt verstanden, das mit Jesus. Dann sagt der Philippus, ja, nö, können wir machen, ja klar, stimmt, ja klar, gerne. Wir taufen gerne Menschen hier, wir taufen euch gerne. Keiner von uns aus der Gnadenkirche ist auf diese 5, 6 Leute zugegangen. So, André, und wie sieht's aus? Felix, es wäre mal Zeit oder so. In der Freikirche, Freikirche heißt Freiwilligkeitskirche, läuft das umgekehrt. Die kommen auf uns zu. Ich würde mich gerne taufen lassen. Was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Die haben quasi das Gleiche gemacht, ohne Kutsche, ohne das Ganze, auch kein Finanzminister und so. Die haben uns gefragt, auf uns zugekommen. Taufseminar angeboten, dass man weiß, was es bedeutet. Wollen sich taufen lassen. Und so endet diese Geschichte, ein Mensch lässt sich taufen. Auf der Suche, stellt Fragen, lässt sich etwas sagen. Also für mich ist der 3. Punkt, steht ja in der Mitte, ja, 4, 5, 1, 2, ist der absolut entscheidende. Menschen, die sich das sagen lassen, die sich helfen lassen, die darauf eingehen, die das Wort annehmen und dann hören, begreifen, sich taufen lassen. So. Und das soll es auch schon gewesen sein zu dieser Geschichte, jetzt zu dieser wahren Geschichte übrigens. Das ist keine Legende oder ein Märchen. Ich glaube, dass das wirklich historisch ein Tatsachenbericht ist. Auch gut bezeugt. Jetzt noch ein paar Gedanken zu der Art und Weise, wie wir das hier machen. Eben, wieso, weshalb, warum und so. Normalerweise ist es ja so, Taufe durch Begießen. Also aus der Hand oder mit so einem Krug, je nachdem. Kennen wir, denke ich, alle. Katholische, evangelische Kirche. Taufe durch Begießen. Gibt es auch in Form von Besprengen, also einfach Hand und dann so, ja, ein katholischer Priester sagte mir mal, drei Tröpfchen aufs Köpfchen. Klar, so hat er das beschrieben. Ja, kennt man auch. Ja? Das sind eben die verschiedenen Formen, die es gibt. Aber es gibt noch mehr. Weltweit ist es völlig bekannt, dass es noch mehr gibt. Aber jetzt gerade in unserem Land ist es oft gar nicht so bekannt, weil man einfach, das hat auch mit anderen Dingen zu tun, von den Landeskirchen das nicht anders so kennt. Weltweit sieht es ganz anders aus. Da gibt es zum Beispiel ganz häufig, dass man im Meer, im Fluss, im See Menschen tauft. Ja. Ich war früher in der Kirche Pastor, da haben wir im Rhein getauft. Musste man die Leute so viel festhalten? Im Rhein! Ja. In Rheinfelden war das auch noch. Ja. In Rhein gefahren, so eine ganze Gemeinde, so, nicht so, also im Freien. Auch weiße Gewänder und alles. Und dann ins Wasser rein, also in den Rhein rein, und dann getauft. Von Boote vorbei, das war richtig beeindruckend. Das ist eine Möglichkeit. Jemand aus unserer Kirche war, oder mehrere waren kürzlich in Israel, die haben erlebt, wo Leute im Jordan getauft wurden. Das war, wo Jesus ja auch getauft wurde. Im Jordan. Man muss nicht in den Jordan gehen, um sich taufen zu lassen. Entscheidend ist eigentlich gar nicht so sehr, wo man sich taufen lässt. Entscheidend ist im Grunde, das sehen wir gleich, es hat doch was mit der Menge des Wassers zu tun, interessanterweise. Und deswegen gibt es auch Möglichkeiten, dass man in einem Taufbecken getauft wird, durch Untertauchen. Also hier auch durch Untertauchen. Ich habe mal im Ochridsee in Albanien haben wir mal Menschen getauft. Es waren nicht sechs, es waren 56. War eine ziemlich längere Aktion. War ein ganzer Tag. 56 Leute. Oder vor 2 Jahren in Afrika, Tansania, irgendwo im Berg, in den Bergen da, in so einem kleinen See, afrikanische Christen, Menschen, die zum Glauben gekommen sind, haben sich taufen lassen wollen. Afrika. Der ganzen Welt werden jeden Tag tausende Menschen getauft. Und zwar so, wie wir es heute machen. Sich untertauchen. Es werden weltweit viel mehr Menschen durch Untertauchen getauft, wie durch Begießen oder Besprengen. Aber das ist halt, weil wir es nicht anders kennen. Das ist ja nicht schlimm, es ist einfach so. Hat historische Gründe. Aber von der Bibel her stellt man fest, dass Jesus zum Beispiel sich selber hat taufen lassen. Und viele rätseln, warum. Mein Jesus, der war schon richtig toll, war richtig gut. Der hat es nicht nötig gehabt. Der kommt doch von Gott, der ist doch Gottes Sohn. Was muss der sich taufen lassen? Ja, als Vorbild. Und als er im Jordan zu Johannes dem Täufer kam und sich taufen lassen wollte und Johannes erkennt ihn, dann sagt er, halt. Stopp, ich kann dich noch nicht taufen. Du bist Jesus, du bist der Messias, du bist das Lamm Gottes, du bist der, der mal die Sünden der Welt wegträgt. Ich kann dich doch nicht taufen. Das müssen wir jetzt umkehren. Du darfst mich taufen. Und dann sagt Jesus, du, ist alles in Ordnung, tauf mich einfach, lass es geschehen. Und dann lässt sich Jesus taufen. Das ist ein unglaublicher Demutsweg und ein Symbol Jesu für uns Menschen. Sei nicht zu stolz. Jesus war bereit. Vorbild. Er sagte, mache zu Jüngern. Wir haben es vorhin gehört von Bernd aus Matthäus 28. Mache zu Jüngern. Zu Nachfolgern. Da steht übrigens nicht, mache zu Christen. Das Wort Christen gibt es in der Bibel nur 2-3 Mal. Jünger ist ein Wort, was immer wieder auftaucht, weil Jünger haben einen, dem sie folgen. Jünger heißt Nachfolger Jesu zu sein. Mache zu Jüngern, taufe sie. Ist also ein Auftrag, ein Befehl, könnte man sagen. Dem wollen wir nachgehen. Und deswegen ist es bei uns, ich habe es am Eingangs erwähnt, so, dass wir Säuglinge, Babys taufen. Erst kürzlich war wieder die Anfrage von Eltern. Wir haben ja viele Kinder hier und junge Leute und Teenies und so weiter in der Gemeinde, in der Gnadenkirche. Und die Kleinen, die ganz Kleinen, die frisch auf die Welt kommen, die werden wir segnen. Hat Jesus auch gemacht, oder? Lass die Kindlein zu mir kommen. Und dann hat er sie Hände auf sie gelegt, die Kleinen, sie gesegnet. Nicht getauft, gesegnet. Steht ja in der Bibel drin, steht eigentlich ganz klar drin. Die Bibel ist überhaupt ziemlich klar. Muss nur reingucken. Das ist der Punkt. Muss reingucken. Steht ziemlich vieles drin. Gerade am Anfang vom Neuen Testament, ganz einfach, was da steht. So, im Neuen Testament war es quasi so, dass immer vor der Taufe dieses Evangelium von Jesus verkündigt wurde. Wir haben dieses Beispiel gehört aus Apostelgeschichte, aber es gibt viele andere. Und wo Menschen dieses Evangelium gehört haben, verstanden haben, für sich in Anspruch genommen haben, wurden sie getauft. Als ein Zeichen, dass sie jetzt mit Jesus Christus leben wollen. Und ja, warum braucht man so viel Wasser? Das wäre doch, kann man doch anders machen und so. Ja, das stimmt, aber das Wort Taufe, also Baptizo, dieses griechische Wort, Neues Testament, griechisch geschrieben, bedeutet so viel wie tauchen, eintauchen, untertauchen. Oder auch, wenn man einen Stoff färbt. Also wenn du jetzt ein weißes Hemd blau machen willst, dann musst du ja eigentlich das ganze Hemd in die blaue Farbe, nicht nur ein Teil. Daher kommt dieser Gedanke. Also dass wirklich man genügend Wasser braucht, so war das die Praxis, bis etwa ins 3., 4. Jahrhundert, dann hat sich das geändert. Aber von der Bibel her war es ganz klar so und wir versuchen uns als evangelische Freikirche eben am Neuen Testament hier zu orientieren und deswegen taufen wir durch Untertauchen. Also quasi nachher, geht aber nicht lange, ist klar, man ist da schnell wieder oben, muss man keine Angst haben. Warum sage ich das? Weil nämlich der Römerbrief, also der Apostel Paulus in dem Brief an die Römer folgendes schreibt: Wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Ist wieder so eine Frage. Scheinbar wussten sie es nicht. Das ist eine rhetorische Frage. Deswegen erklärt er es noch mal schnell. Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe, das betrifft auch jetzt euch Täuflinge, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Vor einer knappen Woche war noch Ostern. Karfreitag und so davor. Das heißt, Taufe hat auch was mit Tod zu tun. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Und jeder, der schon mal bei einem Begräbnis war, der weiß, dass ein Leichnam unter die Erde kommt. Und keiner würde auf die Idee kommen, so ein bisschen Erde zu nehmen und da irgendwie hin, sondern das unter die Erde. Der Sarg zum Beispiel kommt unter die Erde, auch die Urne unter die Erde. Und das ist das geistliche Bild für die Taufe. Das heißt, der Apostel Paulus vergleicht die Taufe auch mit einer Art geistlichen Begräbnis, so könnte man sagen. Symbolisch quasi mit Jesus gestorben, aber eben nicht zu lange, wäre es zu wörtlich, ja, auferstanden. Das ist das Bild. Das ist ganz wichtig. Wenn man das nicht versteht, dann ist einem nicht klar, ja, warum muss man das so machen? Jetzt ist es klar, warum wir das so handhaben. Paulus, der Apostel Paulus, vergleicht das Wasser bei der Taufe quasi mit der Erde eines Grabes. Verstehen wir? Dann wird es klar, warum wir das so machen. Ja, wir können uns das Wasser ja sparen. Das sind ja nicht nur 2 Liter da drin. Aber uns ist das wichtig, weil wir hier diese biblischen Hinweise finden. So wie also ein toter Mensch in einem Grab beerdigt wird, so wird ein Christ, der nach der Bibel Anteil am Kreuzestod Jesu hat, symbolisch in der Taufe mit Jesus im Grab, also im Wasser quasi, wenn man so will, beerdigt. Aber weil Jesus auferstanden ist, so und so war es zu allen Zeiten damals gewesen. Taufe, und jetzt komme ich eigentlich schon zum Ende, ist ein Zeichen. Taufe ist das Zeichen, dass Jesus der Erlöser und Herr meines Lebens ist. Und ich werde nachher im Wasser jeden einzelnen Täufling fragen. Und natürlich, ich weiß schon die Antwort. Und trotzdem, warum möchte ich es wissen? Weil nicht ich die Antwort brauche und Sie wissen es auch schon, sondern weil wir glauben, dass Taufe ein öffentliches Bekenntnis ist. Und dass alle, die heute hier sind, und nachher werden die ganzen Kinder kommen, es wird ziemlich lebendig werden, super, dass alle hören sollen, dass diese paar hier das wissen. Wie auch damals dieser Finanzminister das wusste. Wer Jesus ist, ist mein Erlöser, ist für mich gestorben und er soll der Herr meines Lebens sein. Die Taufe macht keinen zum Christen. Das denken auch manche. Fragt man Villingen jemand, sind Sie Christ? Kriegt man die Antwort, ja, bin katholisch oder bin evangelisch. Dann frage ich nochmal nach, sage ich, ich wollte jetzt nicht wissen, die Kirchenzugehörigkeit, ich wollte ja fragen, ob Sie Christ sind. Dann sagt die Frau, ich habe doch gesagt, bin katholisch. Darum geht es aber gar nicht. Darum geht es nicht. Die Taufe macht uns nicht zu Christen. Eine Kirche macht uns nicht zu Christen. Ob evangelisch, katholisch, evangelisch-freikirchlich, ist irrelevant. Eine Kirche macht uns nicht zu Christen. Was macht uns denn zu Christen? Ja, eben, dass ich das verstanden habe, das Evangelium. Das macht uns zu Christen. Der Glaube an Jesus Christus macht uns zu Christen. Ganz wichtig. Das ist biblische Botschaft. Und deswegen soll Taufe freiwillig sein und auf ein Bekenntnis zu Jesus geschehen. Und darum frage ich nachher die Täuflinge, jeden Einzelnen kurz, weißt du, dass du Kind Gottes bist? Weißt du es? Könnt ihr auch sie fragen und dich, uns, weißt du das? Freiwillig, nicht unter Zwang oder so, freiwillig. Also, das war es gewesen, das waren die Gedanken zu diesem Bibeltext aus Apostelgeschichte 8, darf man gerne auch mal nochmal nachlesen, das ist interessant, wirklich diesen Bericht mal mit eigenen Augen zu lesen, im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte von Lukas geschrieben, Kapitel 8. Und dann auch die Erklärung, warum wir das, wieso, weshalb, warum wir das so handhaben. Und jetzt taufen wir, jetzt wird es ja irgendwann Zeit so. Das heißt, es wird folgendermaßen ablaufen, ich gehe da jetzt gleich rein und dann kommen die Kinder vor. Wir versuchen das auch, Martin, geht es technisch, kriegen wir das hin? Wir versuchen das mit der Kamera zu filmen, weil sonst sieht man gar nichts. Also kann man das hier oben schön beobachten. Also man kann da ganz gelassen sitzen bleiben, wer möchte. Man kann auch mal ein Foto machen, ist alles kein Problem. Es wird ziemlich lebendig jetzt werden. Lobpreisteam kommt auch nach vorne, weil wir nach jedem Täufling ganz kurz so einen kleinen Chorus singen, ganz schnell. Und kann man hier alles live mitverfolgen.